Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit einem, mit dem verschollenen Sohn Michael Wiczorek. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Du bist der Michael, du warst schon ein paar Mal zu Gast, aber es ist schon eine ganze Weile her. Du arbeitest für golem.de.
Richtig, als Videojournalist, Tests von Hardware, Software und Spielen.
Genau, und bist unser kleines Goldkehlchen hier im Podcast mit deiner wunderbaren Stimme. Deswegen bist du ein gern gesehener Gast. Und ich habe gesehen, wir müssen dringend über Super Mario Run reden.
Denn das
erste große Spiel von Nintendo für iOS, exklusiv für iOS erschienen. Android-Version ist bereits auf dem Weg, aber es ist das erste Markenspiel mit einem echten Nintendo-Charakter, nicht nur mit so Miitomo, was war das eigentlich? Es war ja gar kein Spiel.
So eine Lebenssimulation.
So eine Lebenssimulation mit den Miis, genau. Das war natürlich die erste App, über die haben wir ja auch gesprochen, aber Super Mario Run ist ein exklusives Spiel für Smartphones, was so in der Form wahrscheinlich auch nicht für stationäre oder mobile Nintendo-Konsolen erscheinen wird. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und Michael, vielleicht magst du mal kurz erklären, was Super Mario Run eigentlich genau ist.
Im Kern ist Super Mario Run ein Runner, so wie man sie von vielen anderen Runnern auf iOS und Android kennt. Das heißt, der Spieler steuert nicht Mario direkt mit einem virtuellen Steuerkreuz oder ähnlichem, sondern der gute Klempner rennt von ganz alleine von links nach rechts und ein einfaches Tappen auf den Bildschirm lässt ihn springen. Und die einzige analoge Variante, die wir als Eingabe da noch haben, ist, dass der Mario länger und höher springt, wenn man den Finger länger auf dem Bildschirm lässt.
Genau, das kennt man aber von normalen Mario-Spielen ja eigentlich auch.
Im Endeffekt ist es das auch. Und es gibt so ein paar besondere Blöcke in den ansonsten sehr ähnlichen Welten. Also die Welten unterscheiden sich jetzt nicht großartig von dem, was man aus klassischen Mario-Titeln kennt. Aber es gibt so einige Blöcke, wo man dann halt stehen bleibt oder wenn man darüber ist und dann tappt, dann springt er rückwärts. Solche Sachen sind dann auch noch integriert. Aber ansonsten ist es relativ klassisches Solo-Abenteuer mit 6 Welten, a 4 Leveln, wo der gute Mario halt rennt. Lustig finde ich ja, dass Super Mario Run ist bei mir auf dem iPad direkt neben Sonic Dash oder dem Runner von Sonic. Und jetzt rennt halt auf einmal der Klempner und, nee, Sonic Jump ist es genau. Und der Sonic springt auf einmal. Es ist quasi 90 umgekehrt.
Ja, genau. Und die Besonderheit ist ja wirklich, dass Mario selber rennt. Es ist aber kein klassischer Endless Runner, würde ich sagen. Erst die Befürchtung hatte. Also ich habe auch dieses Sonic Endless Runner Spiel zum Beispiel gespielt. Das war sehr klassisch. Man hat 3 Lanes und steuert den Sonic dann immer nach links, in die Mitte oder nach rechts und weicht Dingen aus. Also sehr simplifiziertes Sonic-Spiel. Und Super Mario Run, kann man so sagen, ist schon ein waschechtes Mario-Plattformer-Spiel mit der einzigen Ausnahme, dass sich's anfühlt, als hätte jemand ein Tesa auf den linken Analogstick geklebt, oder? So genau. Kann man sich's eigentlich vorstellen.
Ja, sehr gut beschrieben, das gefällt mir gut.
Weil ich finde, dass sich's trotzdem wie ein klassisches Jump'n'Run anfühlt, weil die ganzen Elemente auch drin sind und Miyamoto oder Nintendo es auch geschafft haben, dieses Gefühl gut rüber zu kriegen, weil dadurch einfach auch eine neue Schwierigkeit dazu kommt. Also ich finde es gar nicht einfacher als ein normales Mario, weil diese Herausforderung, dass der immer rennt, dieser Kerl, zum Beispiel dann auch Schwierigkeiten bringt. Sie haben ja diese neuen Blöcke, wie du schon gesagt hast, das ist zum Beispiel so ein Pauseblock, dann bleibt er stehen, oder so ein Rückwärtsblock, dann bleibt er dort stehen und macht an der Stelle, er bleibt nicht stehen, sondern wenn du an der Stelle hüpfst, dann macht er einen Rückwärtssalto. Das bringt ein neues Moveset in dieses Spiel und auch diese Schwierigkeit, dass wenn du alle Münzen haben willst in einem Mario, was man ja immer haben will, sind natürlich immer auch Ja. Besonders in diesem, genau, es sind immer 5 Münzen in einem Level versteckt, die man auch in der richtigen Reihenfolge dann eben erwischen muss, weil es ja ein Scroll-Spiel ist. Das heißt, wenn du an der Münze vorbeihüpfst oder die falsche Ebene erwischt hast, dann ist dein Ziel, diese 5 Münzen in diesem Spiel zu erwischen, auch weg. Und dadurch kommt eine ganz neue Herausforderung, weil du eben nicht einfach umdrehen kannst. Und das finde ich, ist wirklich, wirklich clever umgesetzt.
Ich sehe das Spiel auch inzwischen fast als Rhythmusspiel oder Timing-basiertes Spiel, da es eben anders als ein klassischer Runner nicht diese zufallsgenerierten Welten hat, wo du dann spontan gucken musst, sondern du lernst die Level auswendig. Ja. Und die Feinde und Routen, die du gehen musst, um halt am Ende alle, wie du schon gesagt hast, ist, pinken, 5 pinken Münzen, danach sind es so lila Münzen, die dann an anderen Stellen verteilt sind und zuletzt gibt's noch so schwarze Münzen, die eigentlich aussehen wie grüne und die kann man dann auch noch sammeln. Und das hat mir alles schon sehr viel Spaß gemacht, aber dieser klassische Tour-Modus ist am Ende nicht das, was für mich dieses Spiel am Ende so süchtig machend hat werden lassen. Das ist nämlich der Toad-Rally-Modus, wo man dann gegen andere aufgezeichnete Spieler antreten kann und versuchen muss, mehr Münzen insgesamt zu sammeln als die Gegner. Das hat für mich den größten Suchtfaktor entfaltet in dem Spiel. Ja.
Aber bleiben wir erstmal noch bei dem normalen Modus, dann kommen wir gleich zu dem Multiplayer-Modus. Also es gibt 6 Welten in diesem Spiel. Wie man so klassisch auch kennt, sind die typischen Vertreter dabei. Also man hat die ganz normalen Gartenlevel, nenne ich es jetzt mal, mit den Pflanzen, die Untergrundlevel dann mit den fleischfressenden Pflanzen, überall sind diese Röhren. Also wenn man schon mal irgendein 2D-Mario gespielt hat, auch diese neueren Vertreter, dann fühlt man sich sofort heimisch und fühlt sich auch sofort wohl und es fühlt sich jetzt auch nicht sehr anders an. Man hat dann auch diese Schiffe, man hat die
die Bowser Juniors und so. Brothers 3 und die Boohoo-Häuser.
Oh ja, gibt es da noch blöden Geister.
Sehr, sehr knifflig, da muss man immer die richtige Tür finden, damit man rauskommt oder den richtigen Schalter finden. Die passen so am wenigsten rein in das klassische Konzept, finde ich, weil die fühlen sich dann schon wieder wie so ein anderes Genre an, weil man eher knobelt und guckt, wie man da perfekt durchkommt und dann sind die sehr, sehr langsam im Vergleich zu diesen anderen.
Und auch schwierig, weil der Mario halt einfach rennt. Also man hat nicht so dieses taktische, so langsam an diesem Geist vorbei, sondern der rennt halt einfach wie bescheuert. Und dann sind die Geister immer im Weg und manchmal gibt's dann keinen Weg, den auszuweichen. Das ist ein bisschen doof. Aber 6 Welten, 4 Level sind es?
4 Level.
3 oder 4?
Das vierte ist immer dann ein Schloss oder halt ein Boot. Also immer 4 Level.
Genau, also 3 Grundlevel und das ist auch, sind auch die 3 Grundlevel in der ersten Welt, sind die umsonst sind. Das Spiel wird nämlich als als kostenlose Demo-Version kannst du dieses Spiel installieren und hast dann die ersten 3 Welten. Kannst du gratis spielen und diesen Endlos-Modus. Und der erste Boss-Level, der ist dann schon ausgegraut und dann sagt dir das Spiel, so, jetzt zahl mal bitte.
Das habe ich dann kostet getan das Spiel, mit meinem Daumen.
Ja, und das Spiel kostet dann eben 10 Euro da, oder 10 Dollar, da müssen wir gleich drüber reden. Für diese 6 Welten, dann schaltest du alle frei. Die Entscheidung, das nicht Free-to-Play zu machen, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, weil die sorgt momentan für großes, großes Daumen-runter-Voting im App-Store und so weiter und lässt mich auch an den Kopf greifen, was mit That's why we can't have nice things Memes irgendwie zu posten. Also warum gehen die Leute so ab? Es ist ein vollwertiges Spiel, du hast ein vollwertiges Mario, du hast 6 verschiedene Welten, also nicht vollwertig im Sinne der klassischen Steuerung, aber du hast umfangreiche Welten, du hast umfangreiche Spielziele, du hast jedes Mal einen hohen Wiederspielwert, weil du diese Welten auf verschiedene Arten spielen musst, indem du immer eben diese 5 Münzen sammelst. Also alles, was man von einem vollen Mario-Spiel kennt, natürlich sind es hier nur 6 Welten, aber du zahlst halt auch nicht 40 Euro wie bei einer 3DS-Version, wo du dann halt ein paar Welten mehr hast, sondern du zahlst einen Zehner. Ich finde, dieses Grundpaket mit den 6 Welten plus diesem Endlos-Modus ist absolut 10 Euro wert. Also da gibt es doch nichts dran zu rütteln, dass dieses Spiel nicht irgendwie den Zehner wert ist, oder?
Da stimme ich dir ganz, ganz vollkommen zu. Die Gründe, dass die Bewertungen so schlecht sind, sind mannigfaltig, würde ich mal sagen. Da gibt's zum einen den Aspekt, dass Mario nun mal eine Figur ist, die ja nun einem Genre so über 30 Jahre quasi zugeschoben wurde und der nur da war, dass die Leute halt eine schwere Zeit haben, sich da das im Kopf zurechtzubiegen, dass der jetzt auf einmal immer rennt. Das kennen sie halt noch nicht. Und was der Mensch nicht kennt, das frisst er nicht so ganz doof dahergesagt. Und das stört schon mal viele Leute. Dann stört es die Leute, dass sie auf einmal 10 Euro bezahlen sollen für einem Genre, für das sie sonst halt gar nichts bezahlen müssen. Auch das ist quasi derselbe Aspekt, das ist ein Preispunkt, das sind sie nicht gewohnt zu zahlen, also sind sie erstmal dagegen. Und dann kommt noch ein dritter Punkt meiner Meinung nach dazu, nämlich, dass die Leute hauptsächlich diese Kampagne halt spielen und dann da, das kannst du eigentlich in 2-3 Stunden schaffen oder wahrscheinlich sogar noch schneller, wenn du mit dem Genre schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Und dann denkst du dir, okay, jetzt habe ich 10 Euro bezahlt und jetzt habe ich das ganze Spiel halt schon durchgespielt. In Mario World hatte ich mehrere Stunden gefesselt und damit ist das Ganze halt einfach nicht vergleichbar.
Aber der kostet doch auch mehr.
Der kostete deutlich, deutlich mehr. Aber trotzdem haben die Leute jetzt halt gedacht, sie bekommen einen Mario auf dem Smartphone und dann ist auf einmal die Steuerung anders und dann kostet es auch noch mehr als andere Runner. Aber eigentlich fühlt es sich so ähnlich an wie Runner, die ich sonst spiele. Und die Leute fangen gar nicht an, dieses auswendig lernen in der Toad Rally zu machen, sondern sie nehmen diese Stages als gegeben. Und sie sehen vielleicht gar nicht die viele Arbeit, die in das Game Design und vor allen Dingen das Level Design einiger dieser Level reingegangen ist. Es gibt hier in Super Mario Run meiner Meinung nach so 4-5 Stages, die absolut legendär gut sind. Also wo ich einfach nicht genug kriegen kann, immer wieder die gleichen Sachen zu machen, weil das die Platzierung der Gegner so perfekt ist, das kann eigentlich aktuell nur Nintendo. Dann denke ich, da habe ich mir an den Kopf gefasst und wieder gedacht, warum bekommt das denn kein anderer so hin? Dann hätten wir diese ganze Diskussion auch gar nicht. Dann hätte es nämlich schon einen wirklich guten Runner gegeben auf iOS.
Eben, also man merkt halt wirklich, mit welcher Hingabe und mit welcher Überlegung Nintendo an dieses Spiel rangegangen ist, um wirklich zu sagen, das ist die Art von Spiel, die dort funktioniert. Das ist die Art von Steuerung. Sprich, mit einer Hand, mit einem Daumen, mit einem Tastendruck wollen wir das bestmöglichste Spielerlebnis rauskriegen. Und da bin ich ganz bei dir. Sie haben es wirklich geschafft, diese Mario-Lizenz nicht einfach nur zu verwursten, sondern sie haben ein fantastisches One-Button-Game gemacht. Meiner Meinung nach sogar eins der allerbesten One-Button-Spiele, die man auf diesem System spielen kann.
Absolut.
Und dieses Ziel ist wirklich gelungen. Also es fühlt sich nicht an wie Miitomo zum Beispiel, wo man sagt, naja gut, da tappt man halt so ein bisschen rum und macht irgendwie ein bisschen Klamotten und Kleider und ob das jetzt mies sind oder irgendwas anderes, ist ja dann völlig, völlig egal. Aber diese Mario-Lizenz fühlt sich nicht missbraucht an auf diesem System, sondern sie haben diese beiden Welten miteinander kombiniert, sodass wirklich ein fantastisches Spiel dabei rauskommt. Und da stimme ich dir voll zu. Manche dieser Welten und manche Level gehören zu dem Besten, was man in Mario bisher gesehen hat. Weil einfach diese Kombination aus dieser Herausforderung, das mit einem Button zu machen und zu können, die existiert so nicht. Also ich hätte es auch gefeiert. Es gibt ja auch Welten in klassischen Mario-Spielen, wo der Bildschirm halt von alleine scrollt, wo man auch nicht nach links drehen kann. Und daran hat es mich halt oft positiv erinnert.
Ich möchte an dieser Stelle, vielleicht passt das ganz gut, Welt 4, die zweite Stage, ich habe das jetzt hier auf Englisch, heißt Slope to Success, also irgendwie der Rutsch zum Ruhm oder wie auch immer das auf Deutsch übersetzt ist, ganz hervorragend. Das ist meine mega Lieblingsstage von diesem Spiel und die spiele ich immer und immer wieder. Und
rasante Rutschpartie heißt die bei uns.
Ah, rasante Rutschpartie. Ja, Nintendo hatte schon immer sehr kreative, gute Übersetzer. Dann ist das ja gut gelungen. Und diese Stage und auch die Wüstenstages, das haben wir noch gar nicht gesagt, man kann sich noch 5 weitere Charaktere freischalten, die alle so ihren eigenen kleinen Kniff haben.
Wie immer halt, genau.
Genau, und man kann zum Beispiel mit Yoshi spielen, der dann auf so pieksigen Gegnern und Objekten durchaus rumlaufen kann. Und dann mit Yoshi zum Beispiel diese Wüstenlevel zu spielen, macht auch unheimlich viel Spaß.
Ja. Eben, also man hat einen wirklich hohen Wiederspielwert, was mir bei vielen Spielen echt egal ist. Aber diese Komplexität, die dadurch kommt, wie man mit diesen neuen Elementen, vor allem auch wenn man schon viel Mario gespielt hat, dann finde ich es echt besonders interessant, weil zum Beispiel auch allein daran sich zu gewöhnen, dass Mario über Feinde einen Bocksprung macht. Ne? Also du stirbst nicht mehr automatisch, wenn du in einen Feind reinläufst, sondern da hast du schon dieses Rhythmusgefühl irgendwie angesprochen. Mario macht einen Bocksprung über so Gombas automatisch. Das genau, heißt, wenn du nichts machst, hüpft er einfach drüber.
Ja, es gibt auch so Feinde, die halt quasi zwei, sage ich jetzt mal, Tiles, wenn man in dem Super Mario Maker Level-Jargon reden möchte, wenn man über zwei Tiles würde er nicht drüber springen, da bleibt er auch vorstehen, wenn es jetzt eine Mauer ist. Aber alle, die nur so einen Teil haben, da springt er automatisch drüber. Und wenn man dann im richtigen Moment springt, dann tötet Mario die harmlosen Goombas und man bekommt eine Münze oder halt gleichzeitig wird dieses Super-Meter aufgefüllt. Man kommt so einen Daumen hoch von den Toads, die ja diesen ganzen Spektakel da zusehen. Und das gibt am Ende dann immer mehr Punkte oder man bekommt so einen Stern und dann ist man kurzzeitig unverwundbar und alle Münzen rascheln magisch auf Mario ein.
Genau, und dieser Bocksprung ist extrem wichtig, um halt an bestimmte Münzen zu kommen. Also wenn du im richtigen Moment abhüpfst, dann bekommst du diesen gewünschten Boost, um überhaupt an gewisse Stellen ranzukommen. Und gerade wenn man diese zweite, dritte, vierte Münzsammlung dann in einem Level bestreitet, da muss man schon richtig gutes Timing und muss den Level wirklich in- und auswendig kennen, um überhaupt an diese Münzen ranzukommen.
Ja, es gibt nur so einen Kniff bei dieser Münzsammlung. Man hat ja Leben so ähnlich wie in Yoshi's Island, dem ersten auf dem SNES. Wo man halt in so eine Bubble kommt und dann so zurückgesetzt wird. Ach, das hatten die Neueren auch auf der Wii.
Ja, ja,
genau. Davon hast du am Anfang immer zwei vom Level, kannst dir noch ein drittes da meistens hinzuverdienen. Und dann gibt es tatsächlich diese absurde Situation, wenn du halt nur noch diese Münzen haben willst, dass du halt an einem, wenn du es verpasst hast, suchst du die nächstmögliche Gelegenheit, um zu sterben, damit du halt in diese Blase kommst und dann halt wieder vor dem Punkt zurückgesetzt wird. Denn dann scrollt der Level tatsächlich zurück und wenn du tappst, platzt die Blase und du darfst es von da nochmal probieren.
Du weißt aber schon, dass du da nicht drauf warten musst, sondern die Blase einfach antippen kannst.
Nein!
Ja, nein. Das macht es viel einfacher.
Nein! Das hat das Spiel
bei nicht der erklärt.
Genauso
bei der Münzsammlung.
Genauso wie es nicht erklärt in den Boohoo-Leveln, dass du, wenn du rückwärts über die Boohoo springst, dass die dann platzen und du sie so besiegen kannst.
Ich bin wahnsinnig geworden.
Nur an den Schlüssel und das erklärt das Spiel nicht.
Ich bin wahnsinnig geworden bei diesen Geistern, weil bis ich das kapiert habe, man kann das übrigens nachlesen. Also ich habe das auch nicht kapiert, warum manchmal die Geister zerspringen und manchmal nicht. Und dann war halt wirklich die Situation, dass ein Geist so eine Münze im Bauch hatte, ja, von den Münzen, die ich haben wollte. Und dann hat mir einer auf Twitter gesagt, so ja, schau doch mal in dieser Anleitung. Also da ist so ein kleines Handbuch sozusagen, so ein Bestiality im Album. Und da stehen alle Charaktere, alle Gegner und so Tipps und Tricks. Und da steht sowas zum Beispiel auch drin, dass die Geister kaputt gehen mit Rückwärtssprung. Und man kann die Blase oben einfach antippen, solange man noch eine hat. Und dann setzt er sich automatisch zurück. Das macht diese Münzjagd deutlich angenehmer und einfacher.
Ah, das hätte ich mal wissen sollen, weil ich... Ja. Ich habe mich da immer, habe mir schon einen Wolf gesucht und habe immer, ah nein, jetzt ist einfach nichts da, wo ich gerade sterben kann, kein Abgrund. Und dann hüpft er mit dem Bocksprung über die normalen Gegner auch noch immer rüber und man kann nicht einfach so sterben. Aber ja.
Ja.
Ich spiele gerade das Tutorial nebenbei und da steht es nicht, dass man die Blase tippen kann. Das muss echt woanders stehen.
Krass. Gemein, ja. Was man auch dazu sagen muss, natürlich ist auch bei diesen sechs Welten noch nicht Schluss. Also wer schon mal ein Mario durchgespielt hat, sprich alle Level erledigt hat, der kennt es, dass dann noch mal schwierigere Level dazukommen. So ist es hier natürlich auch. Pro Münzset, was man vollständig hat, also sprich, ich habe jetzt in allen Welten zum Beispiel die rosa Münzen fertig, dann öffnet sich so eine neue Röhre.
War ich sehr beeindruckt, dass du das geschafft hast. Ich kann das ja sehen
auf meiner
Freundesliste. Hast sehr gut gemacht. Ich habe noch nicht alle pinken Münzen und jetzt, wo du das hast, muss ich das natürlich auch machen und danach die lila Münzen dann drauflegen, damit du was hast, was du
ja, weil du natürlich auch von diesem Multiplayer-Modus besessen bist.
Ja, da kommen
wir jetzt gleich dazu. Ich wollte nur kurz sagen, dann öffnen sich neue Level. Und die öffnen sich über wirklich so eine Art Free-to-Play-Mechanik. Also das Spiel kostet zwar Vollpreis, haben wir ja schon gesagt, aber man hat trotzdem so einen kleinen, ich sag mal, wie so ein Mini-Heyday-Welt-Modus, wo du dein eigenes Kingdom aufbauen kannst. Das heißt, das Hauptmenü besteht eben aus dem Schloss und das ist erstmal leer, der Hofgarten. Und da kannst du dann in einem Ingame-Shop so Neuröhren oder Häuser kaufen für deine Toads und kannst dann da eben auch so klassische Deko-Gegenstände, die man aus den Mario-Spielen kennt, dann platzieren. Und die kauft man sich mit den Münzen, die man eben in den Runs, in den Welten oder im Multiplayer-Modus verdient. Mhm. Und diese Säulen, die schalten sich dann in diesem Shop frei. Also ich habe jetzt eben so eine rosa Röhre, die kann ich dann da platzieren. Und wenn ich dort klicke, dann spiele ich einen dieser Speziallevel. Die sind dann deutlich anspruchsvoller und sind quasi noch mal so eine kleine Belohnung, dass wenn du überall alle Münzen gesammelt hast, kriegst du noch mal extra Welt. Cool. Und das finde ich, ist auch wieder sehr typisch für ein Mario-Spiel und hat mich zumindest jetzt eben auch, bietet mir genügend Anreiz, diese ganzen Münzen da noch zu holen, weil ich finde, man hat Mario nicht durchgespielt, wenn man nicht alle Münzen hat, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Wo du gerade die Oberwelt ansprichst, das ist auch ein Punkt, wo, glaube ich, dann diese verkehrte Wahrnehmung auch herkam, dass die Leute denken, ah, und jetzt sind hier doch diese ganzen Free-to-Play-Mechaniken drin. Wer das Spiel ein bisschen spielt, auch vor allen Dingen im Toad-Rally-Modus, hat nie zu wenig Münzen oder zu wenig Tickets. Also ich bin immer am Maximum, habe viel zu viel von allem. Also das kommt nur, wenn man nur Singleplayer spielt, vielleicht zur zweiten Welt.
Nee, da auch dann nicht. Ich habe 99 Tickets, weil jedes Mal, wenn du ein Münzset in einem Level
fährst, das kriegst du nicht, wenn du es dann nochmal machst.
Ja, aber ich habe trotzdem 99 Rally-Tickets.
Ja, klar, also ich habe mir halt diese Münzblöcke, die kann man ja auch in der Oberwelt dann quasi verteilen. Wenn du da drauf tippst, kriegst du 10, 20 oder 30 von diesen Tickets. Die kannst du an einem Tag, also da brauchst du eine Stunde, bis du die überhaupt verlaufen hast.
Eben. Also Rally-Tickets. Diese Oberwelt ist so eine kleine Spielerei, aber von der bin ich relativ enttäuscht. Also ich finde, das hätten sie sich eigentlich auch gleich schenken lassen können, weil wie du gesagt hast, das erweckt so den Anschein, als handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel, aber man so toll ist dieser Oberwelten-Modus jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man dort irgendwie was anbaut und dann irgendwie was abfarmen kann. Es ist halt eigentlich nur ein Hauptmenü, oder?
Also. Ja, man bekommt Münzen, es ist schon so ein bisschen hier wie das Simpsons Spiel, wo man diese Welt aufbaut. Ich bin jetzt auch relativ drin, ich habe jetzt, warte mal, 1, 2, 3, ich hab's hier gerade offen.
Man blättert dann hier so weiter, oder?
Genau, man blättert weiter, man kann so Regenbogenbrücken kaufen und dann kriegt man wieder noch eine weitere Insel, die man bebauen kann. Ja, ich bin da jetzt schon reingegangen, weil ich halt so viel Geld hatte und habe mir ein paar schöne Welten aufgebaut. Zum Beispiel so eine ganz grüne, weil ich spiele hauptsächlich mit Luigi, der auch ein bisschen höher springen kann als Mario, und habe so eine Luigi-Gedenkwelt zum Beispiel gebaut, einfach weil ich es lustig fand und weil ich es halt konnte. Das ist dann schon ganz nett, aber ich würde dir zustimmen, diese Oberwelt-Mechanik und auch
wie da wäre mehr drin gewesen.
Da ist immer noch deutlich mehr drin und ich hoffe, dass Nintendo da auch noch ein bisschen nachliefert, interessante Gebäude macht, vielleicht noch ein paar andere Minispiele. Also da könnten sie viel noch Gutes reinmachen. Es ist jetzt schon okay. Ich würde nicht sagen, ich hätte es jetzt ohne das besser gefunden. Ist schon nett. Aber es ist definitiv viel noch Potenzial, was man da rausholen kann.
Gut, aber dann lass uns mal über den über die Toad Rally sprechen. Das könnte auch komplett als Free-to-Play funktionieren eigentlich, gell, vom Modus her.
Vom Modus her wird's Free-to-Play funktionieren. Ich wüsste halt nicht, wozu man es eigentlich machen würde, weil im Endeffekt erfarmst du dir hier die Toads, denn in jeder Rallye, also ich sag mal, man öffnet die Toad Rally und hat dann eine Auswahl von 5 Gegnern, gegen die man spielen kann. Das sind alles also andere Spieler, Gegner, die schon mal gespielt haben. Und man setzt dann quasi die Toads, die man sich erspielt in der Welt, aufs Spiel, um sich mehr Toads zu erfarmen. Also man bekommt dann am Ende die Toads vom Gegner, falls man mehr Münzen sammelt als der in seiner Stage. Man sieht den Gegner auch, während man spielt, dann in so einer kleinen zweidimensionalen Form mithüpfen.
Wie so ein Ghost.
Genau, das kann ein bisschen verwirrend sein, muss ich ehrlich sagen, wenn man permanent gleich auf ist mit dem und dann nur so eine kleine Sekunde versetzt ist, dann ist es ein bisschen verwirrend. Das würde ich mir wünschen, vielleicht machen sie es noch transparenter oder so. Aber ansonsten, man hat immer eine Auswahl zwischen einem Wüstenlevel, einem Endlevel, einem Level in den Wolken oder einem Schifflevel. Und man kann immer sehen, welche Toads man sich dort erspielen kann. Und das ist wichtig, wenn man eben alle Gebäude freischalten möchte. Denn diese Gebäude haben so einen Counter wie bei Achievements, dass man halt zum Beispiel 250 grüne Toads braucht, um das besonders große grüne Toadhaus zu bekommen, wo dann halt mehr Toads drin wohnen können. Und dann laufen die da auch rum. und bieten einem dann ab und zu mal Münzen an. Das ist gerade alles, was sie tun. Also so gesehen nicht sehr motivierend. Das Motivierende ist eigentlich wirklich dieser kompetitive Ansatz, dass man halt einen guten Gegner, und da finde ich, ist das Matchmaking auch wirklich gelungen. Also ich habe immer so eine 60-prozentige Gewinnrate. Also es ist gerade so motivierend genug, um immer mal wieder jemanden zu treffen, der dann ein bisschen besser ist. Und dann sieht man ja auch, wie er es gemacht hat, kann wieder lernen und verbessert sich dadurch stetig. Also ich habe das bestimmt 12 oder 15 Stunden nur Toad Rally gespielt. Bin jetzt bei 3000 Toads oder über 3000 Toads insgesamt und habe das Gefühl, ich verbessere mich stetig und es macht mir immer noch Spaß.
Und die Toad Rally, das muss man jetzt dazu sagen, die sind random-based Level, oder?
Nicht ganz, nein.
Nein, aber sie sind so endlos. Also sie sind keine klassischen Level, sondern sie sind aus so Versatzstücken zusammengebaut.
Du siehst immer, welche Art von Level du spielst, an der Farbe der Münzen.
Ja.
Also auch hier gibt es dann zum Beispiel die Variante mit den lila Münzen. Die ist dann auf eine gewisse Art und Weise immer gleich und wiederholt sich dann auch immer wieder. Oder die mit den pinken Münzen. Die ist dann ein bisschen einfacher.
Aber auch vom Aufbau her, ich dachte deshalb komplett.
Es ist immer wieder gleich. Das heißt, du findest immer wieder den Stern an der gleichen Stelle, wenn du weißt, wo der Stern bei der pinken Variante ist. Also das ist.
Deswegen sind die anderen so viel besser als ich, verstehe. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, das ist immer komplett random, die Level.
Nee, die sind gleich. Du kannst dir auswendig lernen, wie du welche Gegner töten musst. Zum Beispiel gibt es diese Höhlenlevel, da musst du dann halt immer auf die erste Schildkröte kommen, damit du auch wirklich die ersten vier Goombas damit tötest, damit du dann im nächsten Screen den Stern dann bekommst und dann dadurch diesen Boost hast. Und wenn du den nicht hast, kannst du quasi versuchen aufzugeben oder halt es irgendwie später zu machen. Aber es gibt diese Perfect Runs sozusagen.
Okay.
So ist das erste Mal, dass ich mich in meiner, sag ich mal, Spielerkarriere fast so als Speedrunner tatsächlich fühle, der dann irgendwie so ein krasses, hast du dir schon mal angeguckt, Super Mario World von den Speedrunnern, wenn die da durchhüpfen oder mit Emulatoren so Slowdown aufgezeichnet, die machen ja die verrücktesten Sachen. Aber das gelingt einem hier nach einer Zeit selbst tatsächlich auch. Und das kann, glaube ich, wirklich jeder schaffen.
Es ist sehr motivierend, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe halt für mich so, ich will erstmal die Welten alle sehen und alle Münzen und so. Deswegen habe ich mich in den Modus jetzt nicht sonderlich reingestürzt, aber ich kann die Faszination schon verstehen. Mir war nur die Motivation der Belohnung zu wenig. Also diese dummen Toads, die bringen mir ja nicht wirklich viel, außer dass ich jetzt halt so ein paar Gebäude freischalte.
Zweifellos, das ist kein Ding, was man deswegen macht, weil wir ja auch schon gesagt haben, dieser Weltenmodus ist nicht sonderlich motivierend, da gibt's keine coolen Sachen. Selbst diese cool, da, wenn du auf dein Schloss tappst, bekommst du ja so ein Bild, das heißt dann Kingdom Pass, also ein vergangenes Königreich. Das hat dann so ein paar von diesen Spezialgebäuden und viele im Internet haben sich dann gefragt, oder viele Spieler haben sich gefragt, wenn ich das jetzt perfekt nachbaue, vielleicht schaltet das nochmal irgendwas frei. Aber dem ist leider nicht so. Auch ich habe das nachgebaut und nichts passiert. Also es gibt kein besonders großes Geheimnis, was es noch zu enthüllen gäbe, weswegen man das macht. Man macht das aus dem einfachen Grund, weil Time Trial und Münzenjagd halt Spaß macht.
Und weil man die Level halt relativ schnell gesehen hat alle. Also das darf man auch nicht vergessen. Man hat dieses Mario, wenn man nur die Welten alle einmal spielen will, ist man da wirklich nach einer halben, dreiviertel Stunde komplett durch.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute für 10 Euro enttäuscht hat. Genau. Dass sie das Gefühl haben, jetzt habe ich es durchgespielt, für 10 Euro bin ich hier in einer Stunde durch, das ist mein Geld nicht wert.
Ja.
Wenn man halt nicht die Münzjagd motivierend findet und halt diesen Endlosmodus nicht motivierend findet. Und den Endlosmodus, den kann man ja auch spielen. Also das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man jetzt noch überlegt. Den kann man ja auch genügend spielen, wenn man das Spiel nicht kauft, weil der ist ja trotzdem da.
Richtig. Man hat dann allerdings nicht Zugriff auf alle Welten,
muss
man
auch dazu sagen.
Ich habe mich halt im Nachhinein dann gefragt, woran hat das jetzt alles gelegen und hätte man es vielleicht doch besser machen können? Hab mir dann die ganzen Nintendo Directs, nicht Nintendo Direct, aber die ganze Werbebotschaften und auf Nintendos Kanal die Videos angeguckt. Die haben Toad Rally schon immer in den Fokus gestellt und das versucht auch Miyamoto mit seinem Ein-Tap dies und das. Er hat immer irgendjemand rausgefordert. Es waren nicht diese Welten, die sie in den Vordergrund gestellt haben. Es ist einfach nur diese Erwartungshaltung, die halt Spieler haben aufgrund der, was weiß ich,
die Historie von Mario einfach.
Die 20 plus Mario-Spiele, die alle gleich waren und anders funktioniert haben. Und das ist jetzt halt eine Umstellung. Und die große Frage ist ja jetzt, hält das Nintendo jetzt davon ab, das weiterzumachen, diese relativ ja doch sehr negativen Bewertungen? Oder sehen Sie es doch als finanziellen Erfolg an und einfach nur als, ja, wir, die Leute werden jetzt halt gerade so quasi umerzogen und die nächste Generation findet es dann vielleicht schon alles sehr viel besser, wenn sie das dann jetzt mit anderen Franchises halt auch so gelungen machen? Weil ich finde, das Spiel ist absolut gut, das, was man erwarten konnte, und hat es halt auch erfüllt. Und finanziell wird sich das für Nintendo schon gelohnt haben, dass die App ist jetzt seit Erscheinen eigentlich eine Woche später immer bei den Umsatzstärksten ganz weit oben. Also die werden schon gut Kohle gemacht haben oder auch immer noch machen.
Ja, man weiß ja auch nicht, ist es jetzt eine Vocal Minority, also die Leute, die eh kein Geld für Spiele ausgeben, die sich jetzt beschweren, dass das Spiel was kostet. Angeblich wurde es 50 Millionen Mal runtergeladen und dann Schätzungen gehen davon aus, oder auch die ersten, wenn man so diese umsatzstärksten Sachen vergleicht und so, dass jeder 30. hat es wohl gekauft. Aber das ist bei 50 Millionen immer noch ungefähr so viel, wie wir Podcast-Hörer haben. Also von daher schon eine ganz schöne ordentliche Zahl, die, denke ich mal, die Kosten für dieses Spiel locker reingeholt haben und auch wohl sicherlich als finanzieller Erfolg gelten kann.
Ja, trotzdem die Investoren und die Nintendo-Aktie geht seitdem eigentlich eher runter oder hat
ein
neues Tief erfahren. Also scheinen zumindest die Investoren von dem Feedback eher schockiert zu sein, obwohl ich nach wie vor denke, dass sie das nicht müssten. Also für mich ist das Ding ein Erfolg und genau das, was sie angekündigt haben, was sie machen wollen, wie du schon so schön beschrieben hast, dass sie halt wirklich was erschaffen haben, was auf dem System Sinn ergibt.
Ja. Und nicht halt. Und da finde ich auch die Toad Rally. Also ist jetzt nicht mein Lieblingsmodus, die Toad Rally, aber ich finde die Idee zumindest super umgesetzt. Mario mit Speedrun und Free-to-Play-Mechaniken, was ist ja von der Mechanik her, fühlt sich ja so an. Du sammelst dann diese Toads und so weiter. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass Nintendo das hätte machen können, dass man eben sagt, hier Free-to-Play-Mechanik in deinem Dorf, du verdienst Münzen, du kannst aber auch Premium-Währung kaufen, um dann quasi mehr Rally-Tickets oder sowas zu haben. Also das hätte ja auch funktioniert, und so wie sich's momentan anfühlt, war das vielleicht auch mal eine Überlegung, die Mechanik damit einzubauen? Und dann haben sie gesagt, nee, komm, lass uns Welten machen, die kauft man und dann hat man alles. Also wissen wir natürlich nicht, wie die Entwicklung stattgefunden hat, ja.
Dem würde ich aber auch zustimmen. Also man merkt dem ganzen Design schon an, dass da irgendwie so ein halber Backup-Plan war von wegen, wenn das dann halt alles mega schief geht und keiner das mag oder wie auch immer, es hätte als Free-to-Play funktioniert, wenn man es halt dann konsequent zu Ende gedacht hätte. Aber hier hat irgendjemand dann kurz vor Ende doch die Handbremse gezogen und gesagt, nee, wir machen doch alles nur 10 Euro, bam, und dann kriegt man alles. Und ich muss mir jetzt ja auch als jemand, der das dann bezahlt, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich genügend Rallye-Tickets hat. Das hatte ich eine Zeit lang, als ich diese Blöcke nicht hatte. Da dachte ich so, jetzt habe ich noch 9. Und dann wollte meine Freundin noch spielen und ich denke so, nee, meine Rallye-Tickets. aber wenn du diese Blocks aufstellst, hast du halt jeden Tag immer wieder 100. Also das kann ja keiner verspielen.
Wie gesagt, diese Münzen zu jagen, da hat man dann wirklich mehr als genug Rallye-Tickets. Ich habe jetzt 99, nachdem ich das durchgespielt habe mit den Welten. Ja.
Genau, was mich am meisten am Ende stört, ist eigentlich der Kopierschutz. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet,
dass
Super Mario Run halt permanent.
Okay, warte, bevor wir dazu kommen, ganz kurz noch, um die Mechanik abzuschließen. Was mich dagegen wirklich nervt, sind die Bosse. Also die Bosse sind nicht gelungen für einen One-Button. Da ist ihnen irgendwie nichts Gutes eingefallen, finde ich.
Würde ich zustimmen. Also die sind relativ, die sind easy peasy. Da gibt's einmal die Überraschung, dass man. Also man rennt da immer in so einem festgelegten Raum, hat dann auch die so Wände links und rechts. Das heißt, wenn man von der Wand abspringt, rennt man dann in die andere Richtung. Und einmal gibt's die Überraschung, dass dann halt in den Ecken, wo man dann irgendwann immer wartet, bis man wieder in die andere Richtung laufen kann, so Feuer Feuer gespeit wird und man dann da stirbt relativ schnell. Aber ansonsten war da gar nichts. Und über Bowser springen wir halt drüber, wie im ersten Super Mario.
Oder man läuft unten durch, genau. Oder man läuft unten durch. Ist eine nette Hommage mit an das erste Mario, dass dann eben auch diese Axt dann kommt. Aber die Bosse, da ist ihnen wirklich leider nichts Gutes eingefallen. Bis auf den Endboss, wo man halt wirklich auch einen richtigen Level hat und ausweichen muss und Bomben zurückfeuern muss. Das ist ganz gut geworden, finde ich.
Hätten sie
mehr machen können.
Wir aber gerade noch dann das Spiel abschließen, wollte ich noch die Grafik erwähnt haben. Denn ich finde es witzigerweise, ist es ja das schönste 2D-Mario, was es überhaupt je gegeben hat. Also diese
das Hochauflösendste auch noch.
Genau, das Hochauflösendste. Ich spiele persönlich auf dem iPad, habe eine Weile lang mit mir gehadert, weil ich fand, Auf dem iPhone kann ich halt das so schön mit dem linken Daumen tatsächlich in einer Hand spielen und es ist übersichtlicher. Ich glaube auch größer als das.
Ich möchte gar nicht wissen, was du mit der anderen Hand machst währenddessen, aber gut.
Das iPad halten oder, naja, egal. mit welchem Device man wirklich am besten spielt. Ich bin jetzt am Ende doch am iPad gelandet, weil man halt mehr diese kleinen Nuancen noch erkennen kann für wirklich präzise Sprünge, was auf dem iPhone dann wieder schwierig ist. Ist am Ende nur wirklich wichtig, wenn man in der Rallye sehr, sehr gut werden möchte. Deswegen bin ich jetzt doch auf dem iPad gelandet und habe das dann nochmal mit dem iPhone verglichen. Der Aspekt ist ja 4:3 von dem Spiel. Und wenn du dann auf dem iPhone spielst, hast du halt unten einfach noch mehr von den Wolken. Also du siehst auf dem iPhone nicht weniger als auf dem iPad. Es ist halt wirklich größer, was dann auf lange Sicht angenehmer ist, finde ich. Nur auf dem ganz großen iPad Pro kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dann ist es zu groß.
Nee, also ich finde es auch perfekt, auf Smartphone-Größe zu spielen. Und da kommen wir jetzt eben auch zu dieser Fragestellung, die wir uns bei iOS und Android-Spielen hier immer stellen, also bei Smartphone-Spielen, ist es denn Bushaltestellen tauglich? Und da kommt jetzt dieses Kopierschutzthema ins Gespräch, das wirklich auch zu Recht für sehr viel Kritik sorgt.
Denke ich auch. Also niemand kann dieses Spiel in der U-Bahn in Berlin zum Beispiel spielen.
In Freiburg auch nicht. Wir haben nämlich keine U-Bahn.
Aber ihr habt doch diese gute S-Bahn.
Wir haben eine Tram.
Die Tram, da ist man doch immer über Tage. Da muss es doch Empfang geben.
Naja. Da geht's ganz gut. Ich stand aber gestern zum Beispiel an der Post und habe Pakete abgeschickt und dachte, dann spiele ich jetzt noch, sammle ich noch ein paar Münzen. Und ich stand wirklich 6, 7, 8 Minuten in der Schlange. Und dann starte ich Super Mario Run, war irgendwie so eher so ein bisschen dörfliche Gegend, wo die Post war, hatte kein LTE und dann stand ich da und dann kommt dieses Mario-Logo und Downloading. Und bis es bei 100% war, waren wirklich 4,5, 5 Minuten vorbei und als ich dann gerade losspielen konnte, war ich dran. Also, und an der Stelle habe ich gedacht, das muss ich morgen im Podcast erzählen. So ein Schwachsinn. Also warum lädt dieses Spiel am Anfang so lange und so viel runter? Und warum muss ich eine dauerhafte Online-Verbindung haben? Das heißt, ich kann es eigentlich nur wirklich sinnvoll im WLAN spielen. Und das ist doch eigentlich nicht Sinn der Sache bei so einem Spiel. Warum geht es nicht offline?
Also diese Sache.
Von der Toad Rally abgesehen natürlich,
logisch. Mit dem Herunterladen, das ist eine bizarre Geschichte, weil ich habe das persönlich auf meinen beiden Devices, auf denen ich spiele, nie. Ich habe es einmal am Anfang gehabt und seitdem lädt er nichts mehr runter. Ich habe es aber bei anderen gesehen, dass immer, wenn die App starten, ständig dieser Balken kommt und Downloading und das dauert schon eine ganze Weile.
Ewig, ja.
Das kann ich so noch nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das eine Sache mit dem Speicher, dass die App halt Sachen in den Speicher laden muss und dass auf älteren Geräten halt der Speicher nicht mehr verfügbar ist, weil so viele andere Apps offen waren.
Mein iPhone ist immer voll auf Anschlag, was den Speicher angeht. Das könnte gut damit zusammenhängen, dass halt irgendwas nicht zwischengelagert oder gecached ist, weil kein Platz ist.
Das ist dann natürlich ärgerlich.
Ist mega ärgerlich, ja.
Ansonsten auch, ich hatte das einmal, dass ich halt in Hannover in die Bahn gestiegen bin, in Richtung Berlin und schön spielen wollte und es dann halt nicht ging, einfach weil ich kein Internet hatte. Und das ist so ärgerlich, auch in jedem Flug, also gerade für jemanden, der viel fliegt. Und das wäre so eine schöne App, die man im Flugzeug spielen kann. Aber ich wäre jetzt nicht bereit, da halt dann die 5 € für Flugzeug-Internet zu lassen, nur um Mario Run zu spielen. Ja. Sowas ist ärgerlich. Auf der anderen Seite kann ich es irgendwie verstehen, weil Nintendo halt wie immer auf Kopierschutz und Schutz der eigenen Marke bedacht ist. Und das kriegst du aktuell halt nur hin, wenn du permanent online bist, so wie viele andere Apps ja auch. Also Clash Royale kannst du auch nicht spielen ohne Internet.
Ja, und alle Free-to-Play-Spiele, also ich spiele zum Beispiel auch gerade dieses The Walking Dead No Man's Land sehr intensiv. Das hat natürlich einfach auch so ganz viel Online-Bezug oder eben, wo du halt auch wirklich Live-Gegner hast und da kann man das irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen. Aber selbst der Rallye-Modus hier, die lädt er wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen runter, ja, dass er die aktuelle Gegner-Packs sozusagen lädt und er muss ja die Ghost-Daten laden, aber das sind ja auch Kilobyte-Größe, oder?
Die lädt er tatsächlich sogar immer nach jedem Rennen neu. Also wird immer ausgetauscht, weil du ja in deinem Level quasi hochgehst von den Toads und dann kriegst du halt immer wieder neues Matchmaking. Ja. Das halte ich auch für wichtig, aber zumindest die Solo-Kampagne, die ist ja runtergeladen und ob du dir diese Dinger jetzt, was weiß ich, erhackst, dass du halt alle pinken und schwarzen Münzen hast, das würde doch wirklich niemanden stören. Also wenigstens das hätten sie, denke ich, offline machen können. Vielleicht auch ein paar Minigames und dann wäre das schon wieder nur so eine Geschichte gewesen, die einen genervt hätte. Also irgendwas.
Ich denke, es ist wirklich alle einzig alleine dem Kopierschutz geschuldet, gerade weil es auch für Android rauskommt und da diese Packages deutlich höhere Verbreitung haben. Ich glaube, diese Jailbreak-Problematik beim iPhone ist gar nicht so groß im Vergleich, ohne das jetzt wertend zu meinen. Einfach nur so, was ich von aus Medien und von Berichten und so mitbekomme, ist diese haben viele Indie-Entwickler haben auch so geblockt. In dem Moment, wo so ein Ding auf dem im Google Play Store landet, sind überall schon irgendwelche Packages, weil sich natürlich Android-Geräte auch irgendwie mehr dazu eignen, würde ich jetzt mal behaupten, da zu routen und dann eben nicht lizenzierte Dinge auszuführen, oder?
Ja, dem würde ich zustimmen, ja.
Und deswegen ist diese Online-Anbindung wahrscheinlich wirklich nur deswegen da, ist aber für uns ehrliche Käufer dann, wir haben den Salat und müssen ständig diese blöde Online-Verbindung online haben. Und wer vor allem auch wenig Datentarif in seinem Mobile-Tarif hat, der ist wirklich gearscht, weil weiß nicht, irgendwo stand mal, glaube ich, dass wenn du eine Stunde spielst, sind irgendwie 70 Megabyte oder sowas weg.
Ich guck bei mir ganz kurz mal rein. Wenn du irgendwas Interessantes zu erzählen hast, sag ich dir, wie viel Megabyte ich verbraucht habe.
Also das ist ein bisschen ärgerlich, gerade wenn man dann wirklich, wie ich jetzt, an der Warteschlange steht und 2-3 Offline-Welten spielen will und es nicht geht. Das finde ich total nervig. Die
20 Megabyte, das geht.
20 Megabyte,
ja. Wenn ich gespielt habe, ist das sehr, sehr wenig.
Ja. 20 Megabyte insgesamt?
Insgesamt, ja.
Ach so, na gut. Also dann sollte das mit den Datentarifen wahrscheinlich wenig Problem sein, aber du warst halt auch viel im WLAN, gehe ich mal davon aus.
Ja, aber das wird auch angezeigt.
Na. Ah, okay. Also dann ist das nicht so das Problem vom Tarif, aber es ist halt trotzdem nervig.
Auf jeden Fall. Aber trotzdem, zu deiner Frage zurück, why, this is why we can't have nice things. Ich wäre sehr betrübt, wenn jetzt nicht mehr davon von Nintendo käme. Mhm. Weil sie halt sagen, das Feedback war so schlecht und dann machen wir das alles nicht. Es kommt ja jetzt noch Fire Emblem und Animal Crossing dieses Jahr. Wenn das nur annähernd so gut ist wie das jetzt, dann bin ich sehr, sehr glücklicher Mobile-Gamer auf 2017. Weil ansonsten, ich finde, ehrlich gesagt, diese App-Entwicklung stagnierte eher. Und jetzt mit Super Mario Land, ich habe eigentlich 2016 sonst nur Clash Royale gespielt, was ich nach wie vor auch als sehr, sehr gutes Spiel hatte. Und The Trail ausprobiert, was ja von dem Peter Molyneux.
Von Molyneux. Wie ist das?
Gut, ist sehr gut. Es ist aber nicht großartig. Es ist einfach nur sehr gut und atmosphärisch und schön gemacht. Also das ist schon.
Also mir ging es wie dir. Ich hatte eine ziemliche Mobile. Also ich fand es als Device irgendwie sehr geil und es gibt ja auch echt coole Spiele. Und dann war irgendwie so ein Mega-Loch. Also es kam dann immer wieder der gleiche Kram raus. Und wenn ich noch einmal so einen blöden Idle-Clicker sehe, mit einer Thematik, die ich eigentlich ansprechend finde, und dann stellt sich raus, das ist doch nur so ein doofer Idle-Clicker, wo ich nicht spielen kann, dann drehe ich echt durch. Und deswegen bin ich total begeistert, dass Nintendo es wirklich geschafft hat, ein richtig gutes Spiel zu machen, ja, was wirklich das Device gut nutzt und die Mechaniken, die eingeschränkte Mechanik, die dort existiert, so umzusetzen, dass damit auch ein reizvolles Spiel entsteht. Und ich bin gespannt, wie Fire Emblem wird. Fire Emblem gehört zu einer meiner Lieblingsserien. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube auch so rundenbasierte Kämpfe und Rundenstrategie eignet sich sowieso ganz gut für Buttonsteuerung. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Es wird wahrscheinlich deutlich weniger komplex sein als ein großes Fire Emblem auf einem 3DS. Aber gerade deswegen bin ich gespannt, ob man quasi so diese Rundenstrategie to go als Häppchen irgendwie gut umsetzen kann.
Das ist tatsächlich die große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie passen sie das quasi noch an, weil du kannst eigentlich ein komplettes Fire Emblem halt draufbringen. Das ist nicht so wie bei Mario, dass die Steuerung nicht funktionieren würde. Die würde unter Umständen sogar sehr viel besser funktionieren.
Mit Dragon
auf dem 3DS, durch das Tappen und alles. Also wie machen sie es dann so, dass man nur 10 Minuten spielt oder so? Also da wird es tatsächlich in diese Richtung irgendwie gehen. Während Animal Crossing ist noch eher so, dass du da halt eigentlich auch wieder alles machen könntest. Du könntest sogar das beste Animal Crossing aller Zeiten wahrscheinlich auf einem iPad machen.
Da bin ich relativ von überzeugt, dass
Animal Crossing nicht tun.
Funktioniert, ja.
Nintendo wird es nicht tun. Das werden sie eher für die Switch dann bringen. Die werden ja nicht, die werden den Teufel tun und halt bessere Sachen für das iPad bringen als für die eigene Konsole.
Das haben sie ja auch gesagt. Die Strategie ist ja, überhaupt auf diesen Smartphone-Markt zu gehen, war ja auch klar von Anfang an so formuliert. Das soll ein Appetizer werden für unsere großen Spiele.
Ja.
Und das, finde ich, schafft Super Mario Run auch sehr gut. Man kriegt wirklich wieder Lust, jetzt auf der Switch auch ein großes Mario zu spielen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein gutes Häppchen zwischendurch. Aber es ist halt kein ganz vollwertiges Super Mario. Da steckt schon noch mehr drin in einem großen Mario. Und deswegen glaube ich auch, dass Animal Crossing und Fire Emblem in diese Richtung gehen, dass man es sehr gut nebenher spielen kann, immer mal wieder auch in kleinen Dosen, um Lust zu bekommen auf die großen Spiele. Wobei ich da auch ganz bei dir bin. Ich glaube, gerade Animal Crossing, wenn man es immer dabei hat, ich höre schon Sarah im Hintergrund quieken, das könnte das beste Animal Crossing sein, weil man es halt immer dabei hat. Aber auf der Switch wird es ja dann auch wieder möglich sein. Also von daher bin ich mal gespannt. Ein wichtiger Punkt noch.
Ja, die Switch darfst du dann aber wieder mit deinem iPhone koppeln, damit sie überhaupt Internet hat.
Nee, stimmt ja. Ein wichtiger Punkt noch, was ich sehr schade finde, dass als ich die 6 Welten durch hatte, und wie gesagt, der Rallye-Modus, den finde ich okay, aber nicht so mega süchtig machen da wie du.
Da kriege ich dich noch hin, dass
du ja ich hätte mir halt noch gerne mehr Welten gewünscht und ich wäre auch bereit, die als In-App-Purchase nachzukaufen. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, bis ich diese Meldung gelesen habe, dass das auch kommen wird, weil 6 Welten klingt jetzt nicht gerade viel, 10 Euro klingt eben wie ein Viertel vollwertiges Spiel. Deswegen habe ich gedacht, da kommen bestimmt noch Welten. Aber wenn man den aktuellen Meldungen Glauben schenken mag, hat Nintendo kein Interesse daran, weil sie eben diese Häppchenstrategie fahren, zu sagen, das soll halt Appetit machen. Und sie haben definitiv gesagt, es werden keine Welten nachgeliefert und nichts zum In-App-Purchase
kaufen. Das ist ein Jammer, es gibt nämlich keine Schneewelten. Ich meine, das Ding kam zu Weihnachten, da kann man doch nicht Mario ohne Schneewelt rausbringen. Das bringt doch immer das größte Weihnachtsfeeling, diese schönen Schneewelten.
Und warum machen sie das nicht? Was soll das denn? Also,
weil Nintendo kein Geld verdienen? Genau, die wollen einfach nur weird sein, merkwürdig sein. Das ist das Nintendo-Ding. Die haben ja auch den NES Classic Mini nicht vernünftig quasi ausgeliefert, da hätten sie sehr viel Geld mit mehr machen können als alles andere. Das ist Nintendo. Das ist einfach nur schade dann in dem Moment. Weil ich würde auch definitiv, ich würde nochmal Geld in die Hand nehmen und bezahlen für mehr Welten, für mehr Runs, für mehr von diesen genial designten Sachen. Aber ich befürchte auch, dass es jetzt erstmal dabei bleibt und jetzt kommen erstmal die anderen Spiele und dann guckt Nintendo vielleicht 2019, 2020 nochmal, ob sie nicht einen Kirby bringen oder was weiß ich. Das wird eher so
in der Reihe weitergehen. So Kirby's Epic Yarn als Mobile-Variante, oh Gott, wäre das gut.
Ja.
Oh Mann. Naja, und sie könnten auch ein Retro-Paket verkaufen, weißt du, wo dann Original-Retro-Levels, aber eben angepasst für Mobile-Steuerung
und Super Mario Run Maker rausbringen, wo du deine eigenen Level auf dem iPad bauen kannst.
Und die dann im Rallye-Modus.
Ja, absolut.
Naja. Ist halt Nintendo, gell?
Ja, wir sollten das umsetzen, aber wir haben dann wieder nicht Mario und dann haben wir irgendwie diesen Dan the Man Charakter und dann ist das alles nur Kacke.
Eben. Und wenn du ein Fan-based Game mit Nintendo-Charakteren machst, dann weißt du ja auch, was einem blüht, ja? Die werden oder ja alle sofort im Grunde
Boden. Wenn du ein YouTube-Video darüber anfertigst, dann ist es schon geeimert.
Na gut. Naja, dann spielen wir noch ein bisschen den Rallye-Modus und du jagst noch ein paar Münzen und ich hoffe, wir konnten einen ganz guten Einblick geben, ob sich dieses Spiel lohnt. Ich finde, anspielen muss man es auf jeden Fall, weil es kostet ja erstmal nichts. Man hat die 3 Welten und man kann den Rallye-Modus so viel spielen, wie man eben Rallye-Tickets hat, aber man kriegt da ordentlich genug. Und ich finde ja, dass die 10 Euro sich für die restlichen Welten auch lohnen. Einfach auch, weil ich gerne diese Art von gutem Mobile-Spiel auch unterstütze.
Dem stimme ich zu und würde noch dazu sagen, dass Spieler, die vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener sind und wissen, ob sie jetzt dieses so Timing- und Rhythmus-basierte Spiele mögen und ob sie zum Beispiel schon mal Time-Trial-Rennspiele gespielt haben, nur um wirklich eine bessere Zeit als andere Spieler zu haben. Was weiß ich, Project Gotham Racing habe ich auch wie ein Mega-Nerd abgerundet, bis ich da irgendwie unter die Top 2000 gekommen bin. Wer so weiß, dass er sowas mag, der wird auch definitiv die Toad Rally hier mögen und sich darin stundenlang verlieren.
Ja, was ist halt eine typische Highscore-Jagd.
Ja, genau.
Gut, dann geht's raus und spielt Super Mario. Und wer die 10 Euro nicht in Super Mario investiert, der könnte sich ja auch auf unserer Patreon-Kampagne tätig zeigen. Auf patreon.com/insertmoin könnt ihr dieses Projekt weiterhin natürlich finanziell unterstützen. Wir wollen in 2017 da noch ein paar größere Schritte machen. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und einen kleinen Obolus dalasst. Und wenn ihr das tut, dann erhaltet ihr auch die Samstags- und Sonntagsfolgen. Alle weiteren Infos dann dort auf der Seite. Da gibt's dann samstags die Le Brunch Folgen und sonntags die Le Brunch Folgen und Samstag die Le News Folgen. Und Micha, vielleicht hast du ja auch mal Lust, bei einer News Folge mitzumachen.
Sehr gerne bin ich bei News dabei und allen anderen Schandtaten dieses hervorragenden Podcasts, den ich vollen Herzens unterstütze. Wer mich
in Danke, dass du diesen Zettel vorgelesen hast, den ich dir gerade gereicht habe.
Wer mich herausfordern möchte unter Toad Rally, kann da meinen Nintendo-Freundescode finden unter twitter.com/avavii, aber wie? Und auch sonst mich natürlich auf golem.de sehen, hören und lesen.
Ja, also wer wirklich eine Herausforderung sucht, sollte dein Avatar da einbinden. Das, so viel kann man schon mal sagen, ja.
So, dann mach ich jetzt erstmal wieder daran, deine pinken Münzen hier einzusammeln.
Eben, und ich gehe schon mal an den zweiten Durchlauf, ja.
Dann auf einen
Danke zweiten Kaffee. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Ich hole mir jetzt auch nochmal einen Kaffee und wir hören uns in Kürze wieder. Tschüss.
So machen wir's.